Das Thema ist ja Israel gestern, heute und morgen. In unserem Dienst dort in Argentinien bin ich sehr viel mit Jugendlichen zusammen. Ich unterrichte an etlichen Bibelschulen, Freizeiten und so weiter. Und da kommen immer wieder so Jugendliche auf mich zu und sagen, du Stefan, wie tust du die Bibel studieren? Naja, da freue ich mich immer auf so eine Frage und gebe ihnen da so eine Reihe von Tipps. Und da sage ich immer, weißt du, nimm eine Stelle, egal wo in der Bibel, lese sie aber nicht mal schnell drüber, sondern lese sie mal 10 Mal vielleicht hintereinander, langsam, betend und versuch irgendeine Hauptwahrheit daraus herauszuholen. Irgendetwas, wo Gott groß gemacht wird, irgendeine Eigenschaft Gottes und versuch das dann irgendwie für dein persönliches Leben anzuwenden. Und das wollen wir auch mit diesem Thema. Als mir das Thema gegeben wurde, habe ich gedacht, ja, wie gehe ich dem an? Weil es ist ja so ein weites Thema. Ja, da können wir eine Woche lang darüber reden und würden das nicht ausschöpfen. Und dann möchte ich einfach das machen. Apostel Paulus hat ja gesagt, in 1. Korinther 10, Vers 11, alles, was denen, also im Alten Testament, geschehen ist, geschrieben worden ist, das wurde uns zum Vorbild, aber auch zur Warnung geschrieben, die wir ans Ende der Zeitalter gekommen sind. Und das sind wir. Wir sind am Ende der Zeitalter ohne Zweifel. Also so sehen wir es auf jeden Fall durch die Schrift. Und was können wir jetzt von diesen alten Geschichten anwenden? Manchmal denken wir, das ist ja nur Geschichte Israels, okay, Israel. Aber wo ist die Anwendung? Wo sehen wir Gott? Und das möchte ich an diesem Nachmittag einfach ein wenig hervorheben. Wir wissen ja, dass die ganze Schrift von Gott eingegeben worden ist durch den Heiligen Geist und ist Nütze. Welchen Nutzen ziehen wir jetzt aus der Geschichte von Israel? Gestern, heute und auch morgen. Ja, die Prophezeiungen, die noch zukünftig sind, ja, die finden ja auch in der Schrift. Wie kann das für mich irgendetwas bringen? Das wollen wir einfach an diesem Nachmittag ein wenig betrachten. Und wir haben ja eine ganz einfache Dreierteilung, so wie Norbert das auch hatte. Ist ja ganz einfach, ja, die Punkte waren schon da. Israel gestern. Und jetzt möchte ich erstmal zu der Erwählung Israels gehen. Die finden wir ja in 1. Mose Kapitel 12, die ersten 3 Verse. Sehr bekannt, aber ich möchte sie trotzdem lesen. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus von deinem Land und von deiner Verwandtschaft und von deines Vaters Haus in das Land, das ich dir zeigen will. So will ich dich zu einem großen Volke machen und dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich fluchen. Und durch dich sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Gottes Absicht war, dass es Segen für die Welt geben könnte. Und dieser größte Segen bestand ja gerade darin, eine Lösung für das Problem der Sünde, das größte Problem der Menschheit überhaupt, zu finden. Dazu erwählte er ein Kanal. Er erwähnte einen Mann, eine Familie, ein Volk, Israel. Und dieser Segen findet seine Vollendung natürlich in Jesus Christus. Sei es bei seinem ersten Kommen oder sei es, wie wir es schon ein paar Mal gehört haben, beim zweiten Kommen. Es ist so herrlich zu sehen, was für ein Segen wir gerade durch den Herrn Jesus haben. Und das sehen wir vorausgesagt auch gerade in dieser Stelle. Diese Segnungen waren bedingungslos und bleibend. Abraham oder Israel musste nichts erfüllen, um erwählt zu sein und zu bleiben. Das wiederum schloss ein, dass selbst wenn sie untreu wurden, das wurden sie ja öfters leider, Gott blieb seinem Versprechen und seiner Erwählung treu. Dies wird auch übrigens bestätigt in Römer 11. Wir können Römer 11 ausschlagen, die eine Bibel dabei haben. Wir werden da etliche Bibelstellen lesen. Da steht Vers 29, denn Gottes Gnadengaben und Berufung sind unwiderruflich. Wird nicht zurückgenommen. Egal was passiert, ob es von außen kommt oder von innen kommt, ob es ja Probleme gibt, die Berufung bleibt. Diese Wahl beruhte nicht auf einer besonderen Eigenschaft des Volkes Israels. Gott hätte Deutschland erwählen können, die Schweiz, Argentinien, Frankreich oder wer es auch sein mag. Ja? Aber er wollte Israel erwählen. Er ist souverän. Er kann das machen. Aber Gottes Verheißungen an Abraham beinhalteten verschiedene Bereiche des Segens. Wir finden hier persönliche Segnungen. Wir finden Segnungen, die auf das Land, auf die Nation, auf das Volk Israel bestimmt waren. Aber es gibt auch weltweite Segnungen. Und in denen sind wir mit drin. Das ist ja das Wunderbare. Zacharja 2, Vers 8 kommt aber auch noch dazu. Wer meinen Augapfel, also wer Israel antastet, der tastet meinen Augapfel an. Und das sehen wir gerade in diesen Segnungen. Er segnet, aber er warnt auch. Wehe dem, der Israel Böses tut. Wehe dem. Der wird verflucht. Ich erinnere mich noch gut an den Fluch des ehemaligen venezolanischen Präsidenten Hugo Chavez. Als ich den gelesen habe in der Zeitung, da wurde es mir ganz anders. Ich habe gesagt, oh Mann, jetzt hast du dich mit dem Falschen angelegt. Am 2. Juni 2010 spricht er Folgendes. Ich nutze diese Gelegenheit, um den Staat Israels erneut, also er hat das, wie es aussieht, öfters gemacht, erneut aus tiefster Seele und von meinen Eingeweiden aus zu verurteilen. Verflucht seist du, Staat Israels. Verflucht seid ihr. Ein Jahr später wurde ihm Dickdarmkrebs diagnostiziert, an dem ist er auch gestorben. In den letzten Tagen, er flehte zu Gott, er war Atheist, er war, ich wollte sagen, schon Satansanbeter. Aber er ging zu einem katholischen Kirche hin und hat Gott angefleht, einfach noch mehr Leben zu geben. Er war schon schwer krank. Ja, er hatte Gott und sein Volk im Visier gehabt und das kommt nicht gut. Und jeder Terrorist, der so etwas wagt, das ist wie wenn er sich eine Zielscheibe auf die Stirn malen würde. Er legt sich mit Gott an. Also da wird es mir ganz anders, wenn die das vor Augen hätten. Okay, wir sehen die Erwählung Israels, aber wir sehen auch die Ablehnung. Israel wurde erwählt, um das Mittel zu sein, um Gottes Herrlichkeit, Gottes Kenntnis in die ganze Welt unter die Nationen zu bringen. 1. Chroniker 16, 8 steht, dankt den Herrn, ruft seinen Namen an, macht unter den Völkern seine Taten bekannt. Vers 24 noch, erzählt unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Ja, das war der Auftrag, den das Volk Gottes hatte. Es sollte ein Segen für die ganzen Nationen sein. Aber leider waren sie auch in dem untreu. Wie in dem Gleichnis von den bösen Weingärtnern, was der Herr Jesus in Matthäus 21 da erzählt, versuchte ja Gott immer wieder sein Volk dazu zu bringen, dass sie ihm gehorchen, dass sie zu ihm kommen und Frucht bringen. Aber das scheiterte immer wieder neu. Schließlich sandte er seinen eigenen Sohn, wie dieses Gleichnis da auch aufzeigt. Aber sie lehnten ihn ab. Sie sagten, wir haben keinen anderen König als den Kaiser. Und sie riefen, kreuzige ihn, der so viel Gutes für sie gemacht hat. Aber das hatte schreckliche Folgen. Nach Römer 11, 17 sagt der Apostel Paulus, etliche der Zweige wurden ausgebrochen. Ja, ganz klar auf Israel bestimmt. Jesus kam, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und ja, dieser Feigenbaum, wo der Herr Jesus da mal auf dem Weg entgegenging, suchte Frucht und fand keine, er verfluchte den Feigenbaum, der Feigenbaum vertrocknete, ist ja ein Bild gerade für Israel. Israel, der Feigenbaum, gab keine Frucht und er vertrocknete. Also ihre Verwerfung als Nation führte zum Verlust des Landes, die Fähigkeit, gerade ein Segen für andere zu sein. Sie verloren das ganz und gar. Und auch die Vorherrschaft, vor allem auch im Geistlichen zu haben, ist verloren gegangen. Sie hatten ja den Tempel, die Wohnung Gottes, aber sie verloren alles. Ja, es wurde ein großer Verlust. Aber was können wir gerade aus dieser Etappe der Geschichte lernen, der Geschichte Israels? Wir können jetzt eine Anwendung machen. Wir haben ja gesagt, was könnten wir von Gott hier sehen? Es gibt natürlich vieles, was wir hier erwähnen können, aber ich möchte einfach einer seiner Eigenschaften hervorheben. Er ist souverän. Er hat alles unter Kontrolle. Ihm entgeht nichts. Sein Plan wird verwirklicht. Ob wir wollen oder nicht, ob wir treu sind oder nicht. Es wird verwirklicht. Als Daniel da von Nabukadnezar gerufen wird, und der hat ja diesen Traum gehabt von der Statue, wir kennen ja die Geschichte, die verschiedenen Reiche, die da abgebildet werden, und nachher hat ja Daniel selber noch Visionen vom Charakter dieser Reiche als Bestien dargestellt. Und Daniel, der ist so beeindruckt von den Details, die Gott da aufzeigt, von diesen verschiedenen zukünftigen Reichen bis zu dem tausendjährigen Reich, dem Reich des Messias. Er hat alles vorausgeschaut. Ja, unsere Zukunft hat er noch vorausgeschaut. Und was sagt er? Er sagt es ja so wunderbar da in Daniel 2,20. Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn sein ist beides, Weisheit und Macht. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis ist, und bei ihm wohnt das Licht. Ja, wir können uns ein wenig Daniel vorstellen. Er war ja einer von denen, die in den Exil geführt wurden. Er war noch im Teenie-Alter, als das geschah. Er war nicht schuld, aber er sieht, dass Gott souverän ist und dass sein Volk, und er tut sich da mit unterstellen, in Sünde gefallen ist. Und dann gebührt Gott in seinem souveränen Willen einfach auch die Ausübung seiner Gerechtigkeit. Das gebührt dem Herrn. Anstatt Empörung, Frustration, Auflehnung gegen Gott, nein, wir finden den Propheten, er unterordnet sich diesem souveränen Willen des Herrn. Ja, das gilt den Nationen. Wir sind ja oft verärgert. Ich bin jetzt 2 Monate hier in Deutschland unterwegs gewesen, verschiedene Touren. Und immer wieder kommt es da, die Gespräche so am Tisch danach oder so. Ja, Deutschland, die Regierung und das und jenes. Oder die Regierung von anderen Ländern. Immer wieder neu höre ich da, ja, man ist frustriert, man ist enttäuscht. Und Gott steht im Regiment. Er hat Kontrolle über alles, was passiert. Und jeder wird Rechenschaft ablegen müssen, was er gemacht hat oder eben nicht gemacht hat, von den Regierenden. Sie werden mal vor Gott stehen. Aber ich möchte das auch ein wenig persönlich für uns anwenden. Dieser souveräne Wille Gottes, wie zeigt sich das? Können wir den annehmen? Ich erinnere mich noch sehr gut an eine liebe Schwester, die jetzt schon beim Herrn ist. Sie hieß Margarita. Unter anderem mein Dienst im Missionswerk hatte ich viele Reisen nach Chile. Und dort in der Hauptstadt wohnte diese Frau. Und mein Vater, der auch Missionar vom Mitternachtsruf ist, war sehr oft bei ihnen untergebracht, bei Margarita und ihrem Mann. Sie hat eine sehr lange, traurige Geschichte, aber nur kurz. Mit 8 Jahren musste sie schon arbeiten gehen. Ihre Eltern waren so arm, dass nichts anderes übrig blieb. Sie konnte keine Kinder bekommen. Sie hatte geheiratet, konnte keine Kinder bekommen. Schlussendlich haben sie ein Kind adoptiert. Das ist heute Pastor einer Gemeinde, Gott sei Dank. Gott hat es wunderbar bestätigt. Aber diese Geschichte dieser Frau, die ist ein wenig tragisch. Mein Vater kam von einer Reise zurück und sagt: Kinder, wir müssen beten, denn die Margarita, die wird blind auf einem Auge. Okay, wir haben gebetet. Papa kommt von der nächsten Reise zurück. Wir müssen noch mehr beten. Sie wird blind auf dem anderen Auge. Und später habe ich es von Margarita selber gehört. Sie hat gebetet, Herr, lass es nicht zu, dass ich ganz blind werde. Und sie wurde ganz blind. Und eine andere Schwester aus der Gemeinde, sie heißt Maria, die hat es mir selber auch erzählt, sie ging zum Haus dieser Margarita, wollte sie irgendwie trösten. Und ja, da stand sie vor der Haustür und wollte, ja, jetzt, was sage ich dieser Frau? Sie wurde blind. Und sie stand da und klingle ich oder nicht? Ja. Und in dem Moment kommt der Mann von Margarita raus und sagt, hey, Maria, was machst du hier? Ja, ich wollte eigentlich Margarita besuchen, aber ich weiß nicht, was ich hier sagen soll. Von innen hört sie die Stimme von Margarita. Ach Maria, komm doch rein, komm doch rein. Du weißt nicht, was für einen Segen Gott mir gegeben hat. Segen? Okay, Maria ging rein und dann sagt sie, weißt du, Gott hat mir das Augenlicht für das Weltliche geschlossen, aber hat mir das Augenlicht noch viel mehr geöffnet für das Geistliche. Eins von ihren Augen infizierte sich noch und sie mussten es rausnehmen. Sie betete, Herr, lass es nicht zu, die Kinder werden sich erschrecken, wenn ich da so in die Gemeinde komme mit der leeren Augenhöhle. Auch das passierte. Und sie war so arm, dass sie sich nicht mal ein Glasauge kaufen konnte. Die Geschichte ging weiter, sie machte weiterhin den Haushalt. Und eines Tages beim Kochen fiel ihr so ein Kessel voll kochendes Wasser über die Beine. Sie verbrannte sich ganz schwer ins Bett. Auch wieder Maria ging hin und ja, was sage ich der armen Frau? Und dann hört sie die Stimme an der Tür, wie der Mann öffnet und, ach, komm rein, Maria, komm rein. Der hat mich reich gesegnet. Wie denn? Er hat gesehen, ich war zu beschäftigt, jetzt habe ich viel mehr Zeit, um zu beten. Also diese Geschichten haben mich so richtig gepackt, ermutigt und dann jedes Mal, wenn ich nach Chile gegangen bin, ging ich diese Frau besuchen. Und die konnte schon keine Missionare mehr aufnehmen, aber ich ging es ja einfach um, dass mein Glaube einfach ein bisschen ermutigt wird. Ja? Gerade mit dieser Frau. Das erste Mal, wo wir uns kennengelernt haben, hat sie mein Gesicht so abgetastet. Ach, du siehst ähnlich aus wie dein Papa, hat sie mir gesagt. Okay, super. Schon ein guter Eingang. Hat mein Vater sehr geliebt. Und dann nach irgendeiner Reise oder ging ich wieder hin, war sie querschnittgelähmt. Sie kam da so langsam raus, aber die Jahre vergingen und immer rieb sie die Hand und hinkte. Das letzte Mal, wo ich sie besuchen ging, frage ich sie, und Margarita, wie geht's dir? Oh, weißt du, Stefan, es geht sehr schlimm. Mir wurden beide Nieren entfernt. Und bis gestern war ich im Spital und ich habe da richtig gegen Gott rebelliert. Ja, Herr, wieso lässt du das zu? Oder nimm mich doch heim. Jetzt bin ich doch nur noch eine Last für meinen Mann. Jetzt muss er mir jeden zweiten Tag ins Spital bringen und das mit dem Bus. Wir haben kein eigenes Auto und so weiter. Und da muss er vier Stunden da aushalten, bis ich dann wieder fertig bin und dann wieder nach Hause. Herr, nimm mich doch heim. Ich will in den Himmel. Hat richtig gegen Gott rebelliert. Und jeden Morgen früh setzte sich ein Vogel auf die Fensterbank und trillerte da aus Leibeskräfte. Halbe Stunde lang, jeden Morgen. Am dritten Tag. Du, Gott hat ja gesagt, er wird für die Vögel sorgen. Wie viel mehr für seine Kinder? Okay, dann wird er auch für mich sorgen. Er hat einen Plan mit meinem Leben. So ging sie aus dem Spital. Und dann konnte ich ihr erzählen, weißt du, deine Geschichte, die Vorgeschichte, die ich schon kannte, habe ich schon in etlichen Versammlungen erzählt. Und viele Geschwister kamen dann später auf mich zu und haben gesagt, du, diese Geschichte hat mich sehr ermutigt. Ich gehe auch durch Schwierigkeiten durch und verstehe manchmal Gott nicht mehr. Aber jetzt ist es für mich eine Hilfe. Der souveräne Wille Gottes. Ja, er steht über alles, egal was in der Politik passiert, in der Welt geschieht, aber auch in unserem persönlichen Leben. Wir dürfen ihm einfach weiterhin vertrauen. Wenn er für die Vögelchen sorgt, ach, wie viel mehr für uns, die wir seine Kinder sind. Zweitens, Israel heute. Erstens wollen wir darin betrachten die Gerechtigkeit der Verwerfung. Kann man verstehen, wieso Israel so verfolgt wird, gedemütigt, ja fast ausgerottet wurde und das ein paar Mal? Haben wir uns schon mal gefragt, oder ich auf jeden Fall habe es öfters gefragt, wieso lässt Gott so viele Ungerechtigkeiten zu? Wieso ist da jetzt der 7. Oktober passiert? Ja, dieses Gräuliche, was man sich gar nicht, ja, am liebsten gar nicht dran denken will. Wieso hat Gott das zugelassen und so vieles mehr? Die Nazi-Zeit und so weiter. Wir müssen einfach in die Geschichte Israel zurückschauen. Der Prophet Jeremia sagt zum Beispiel die babylonische Gefangenschaft voraus. Wieso? Weil er immer wieder, er und andere Propheten, haben gesagt, kehrt um, kommt zu Gott zurück. Lasst die Götzen sein, die Ungerechtigkeit im Volk und so weiter. Das Volk wollte nicht hören. Ich habe meinen Knecht Nebukadnezar gerufen. Er wird euch wegführen. Jeremia wird auch gesagt, dass dieses Exil 70 Jahre dauern würde. Und es geschah so. Gott hat es vorausgesagt, Gott hatte gewarnt, Gott hatte die Strafe vorausgesagt und er musste natürlich auch zu seinem Wort stehen. Blieb ihm ja gar nichts anderes übrig. Israel handelte ja gegen ihn die ganze Zeit. Und das war übrigens auch diese Prophetie von Jeremia, war ja das, was Daniel dazu brachte. Er rechnete aus, 70 Jahre, ja, hier war die Wegführung, 70 Jahre, oh, wir sind in dieser Zeit, Herr, führ dein Volk zurück. Und Gott steht zu seinem Wort. Er führte Israel zurück. Ja, das ist herrlich. Gott ist gerecht. Er richtet. Aber er hält auch sein Wort. Aber wir sehen die Gerechtigkeit der Verwerfung von Israel, aber wir sehen auch einen Segen in der Verwerfung. Ja, kann man das überhaupt behaupten? Verwerfung noch mehr, wenn das von Gott kommt. Das kann doch nur negativ sein. Nein, nicht nur. Die Ablehnung des Sohnes Gottes, Jesus Christus, der sich als dieser Herrscher darstellte, der das kommende Reich voraussagte, oder hier ist das Reich Gottes, ja. Aber sie wollten diesen Messias nicht haben, diesen König nicht anerkennen. Die Folgen waren, wie wir schon gesehen haben, das Gericht. Aber jetzt kommen auch Segnungen in diesem Gericht. Ja, das ist immer das Unfassbare von Gott. Mitten im Gericht gibt es Gnade. Das kann nur Gott. Das sehen wir in 1. Mose Kapitel 3. Der Mensch fällt in Sünde und doch erscheint Gott. Er zieht sie an. Es gibt Gnade. Er verhindert, dass die Menschen zum Baum des Lebens vordringen können. Ist auch Gnade gewesen. Sonst wäre das Problem verewigt worden. Und so auch bei Israel. Die guten Folgen finden wir in Römer 11, Vers 11. Ich frage nun, sind sie denn darum gestrauchelt, damit sie fallen sollen? Das sei ferne. Sondern durch ihren Fall wurde das Heil der Heiden zuteil, damit sie diesen nachahmen sollen. Es gab einen Wechsel in dem Zeitalter, in der Dispensation der Geschichte und des Handeln Gottes mit den Menschen. Das Mittel, was Gott gebrauchen wollte, um das Heil für die Nationen, die Erkenntnis Gottes für die Völker zu bringen, hatte versagt. Okay, jetzt wird es für eine Zeit auf die Seite gestellt und da wird jemand eingefropft. Das sind eben die Heiden, die Nicht-Juden. Ein prophetisches Bild von dem finden wir in der Geschichte von Jona. Auch wieder so eine Person vom Alten Testament, die mich fasziniert. Er wurde ja von Gott, ein Prophet aus Israel, der in Israel diente, er wird von Gott nach Ninive gesandt, die Hauptstadt des damaligen Weltreiches Assyrien. Er sollte ihnen die Gerichtsbotschaft voraussagen. Die waren ja wirklich brutal, die Assyrer. Also wenn man da ein bisschen in der Geschichte liest, die waren ja grauenhaft, was die gemacht haben. Die haben Menschen bei lebendigem Leib die Haut abgezogen und solche Sachen. Ja, ich will Ihnen nicht weiterreden. Das war wirklich brutal. Also da kann ich Jona ganz gut verstehen, wieso er in die entgegengesetzte Richtung gegangen ist. Er ging zum Mittelmeer, da in ein Schiff, in die Tiefe des Schiffes. Und ja, wie das so ist, wenn man von Gott wegläuft, der Weg geht nur nach unten. Ja, es steht ganz klar da, er ging hinab zum Hafen. Im Hafen, ins Schiff, aber wo im Schiff? Ganz unten im Schiff. Und von unten im Schiff, wo ging es hin? In die Tiefe des Meeres. Und von der Tiefe des Meeres in die Tiefe des Bauches des Fisches. Ja, Weg des Ungehorsams. Aber genau da sehen wir ein Bild von Israel.
Was geschah da?
Er sollte ja den Heiden die gute Botschaft bringen, dass sie sich bekehren, dass ihnen Gnade zuteil wird. Er sucht sich einen anderen Weg, den Weg des Ungehorsams. Aber was geschieht gerade durch diesen Weg des Ungehorsams und in dem Moment, wo er ins Wasser geworfen wird von den Heiden, die im Schiff waren, was geschah? Sie priesen Gott. Sie erkennen Gott als den einzigen an. Vorher waren sie Götzendiener und auf einmal bekehren sich die Heiden, die da in dem Schiff waren, weil eben der Prophet Gottes, ein Bild für Israel, da in die Tiefe des Meeres geworfen wurde. Ja, diesen Blick gegen die Nation haben wir sogar in der Urgemeinde. Petrus, er musste von Gott besonders überzeugt werden mit diesem Tuch, das da mit unreinen Tieren darunter kam, dass er endlich da zu diesem Cornelius, diesem Römer geht. Und erinnert ihr euch noch, was er sagt, wo er gerade da reinkam? Ja, ihr wisst ja, was es für eine Schande für einen Juden ist, in ein Haus eines Heiden zu kommen. Also, wenn bei mir jemand zu Hause so kommt, dann kannst du, weißt du, die Tür steht, ist da, ja, ist noch offen. Kannst du gerade wieder gehen. Aber eben, das war einfach, in der Mentalität der damaligen Israeliten war das so. Es ging mit den Heiden, funktioniert überhaupt nichts. Aber Jona, als er ins Wasser geworfen wird, als er gerichtet wird, da geschah diesen Heiden die Errettung. Und was geschah mit Israel? Sie führten nicht Gottes Willen aus. Und 2000 Jahre sind sie im Meer der Nationen. Ja? Aber was bewirkt es? Gerade das. Wir sehen das im Römer Kapitel 11. Zum Beispiel in Vers 11 sehen wir, gerade dadurch entsteht Heil den Heiden oder Rettung der Heiden. Vers 12, Reichtum der Welt, Reichtum der Heiden. Vers 15, Versöhnung der Welt, preist den Herrn. Also seht ihr, wie mitten im Gericht über Israel gibt es einen Segen für die Nationen, für uns. Vers 25, der Apostel Paulus fließt das so rein, ja. Es ist, diese Verstockung ist zum Teil Israel widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird. Also ganz klar, es gibt einen Moment, ja? Es gibt eine Zeitspanne, in der das ist. Aber danach kommt wieder Israel dran. Die Einführung der Gemeinde in Gottes Plan sollte dazu dienen, dass die Israeliten neidisch würden gegenüber, was die Gemeinde hat. Und das war ja auch das, was der Apostel Paulus macht. Er war ja der Apostel der Heiden. Er wurde dafür von Gott bestimmt, auserwählt. Er sollte besonders unter den Heiden das Evangelium predigen. Aber immer wieder ging er zuerst in die Synagoge. Er wollte diese Juden, seine Brüder, einfach zum Neid dazu bringen. Ja, schaut mal, was für einen Segen die Nationen jetzt haben. In Jesus, in euren Messias. Und da kam der eine oder andere, kam dann dazu. Ja, es ist notwendig, einfach noch ein paar Begriffe, wenn im Neuen Testament von den Heiden die Rede ist. Zum Beispiel, wir hatten es ja gerade in Römer 11, Vers 12. Reichtum der Heiden. Was bedeutet das? Ja, gerade, dass sie diesen Mittelpunkt einnehmen konnten, ein Kanal für den Segen Gottes für die Welt sein können. Das ist die Gemeinde. Die Fülle der Heiden, Römer 5, 11, 25, wird ja geschehen bei der Wiederkunft des Herrn. Wo der letzte Heide zum Glauben an Jesus kommt, dann kommt der Herr, nimmt seine Gemeinde heim. Und dann geht das Werk weiter mit Israel, mit dem Volk Israel. Lukas 21, 24 redet der Herr Jesus von der Zeit der Heiden. Das hängt mit Jerusalem zusammen. 586, wo die Babylonier kamen und Jerusalem zerstörten, fing die Zeit der Heiden an. Und die wird vollendet, wenn der Herr wiederkommt und ganz Jerusalem wieder zu Israel gehört. Heute, okay, 1967 wurde Jerusalem eingenommen, aber sie haben nicht die ganze Kontrolle über Jerusalem. Noch heute nicht. Tempelberg zum Beispiel. Aber es wird geschehen. Und von diesem Ort aus wird Fülle des Segens für alle Nationen, natürlich auch für Israel, ausfließen. Ja, wie können wir das anwenden? Wenn wir Gottes Handeln beobachten, können wir nicht anders als Gottes Gerechtigkeit hervorheben. Aber mitten in dieser Gerechtigkeit, was hatten wir gesagt? Gottes Gnade, ja, seine Liebe. Gerade in diesem Moment. Gott erwählt die Gemeinde, um seinen Heilsplan einfach weiterhin auszufüllen. Es gibt so viele Menschen auf die Welt, die müssen das Evangelium erfahren, erkennen, anwenden. Es braucht einen anderen Kanal. Israel hat versagt. Okay, jetzt ist die Gemeinde dran. Aber gerade da, in diesem Punkt, haben wir eine Gefahr. Wie damals Israel. Wir hatten ja gesagt, es wurde uns zum Vorbild geschrieben, aber auch zur Ermahnung. Und jetzt kommt die Ermahnung. Wir sind ja jetzt die Gemeinde, wir sind ja dieser Kanal, durch den Gottes Herrlichkeit, Wille, Heil für die ganze Welt weitergegeben werden soll. Wir sind die Verantwortlichen. Jetzt. Könnte es sein, dass wir wie Israel auf diesem Punkt versagen? Es gibt eine große Gefahr. Ich habe eine Statistik gelesen, sagt Folgendes. Wenn 100 Gläubige jeweils eine Seele pro Jahr zum Herrn führen würden und jede gewonnene Seele auch wieder pro Jahr eine Seele für den Herrn gewinnt, das würde bedeuten, in 25 Jahren würden 1,5 Milliarden Menschen zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen sein. Das macht ein Fünftel der heutigen Weltbevölkerung aus. Wenn nur jeder Gläubige einen zum Herrn führt. Pro Jahr. Aber was zeigt die Statistik? Dass 100 Gläubige in einem Jahr wahrscheinlich höchstens plus minus 4 Menschen zum Herrn führen. Und diese 4 werden wahrscheinlich von demselben, der einfach eine Last für Seelen hat, zum Herrn geführt. Also in einer Gemeinde von 100 ist vielleicht einer aktiv. Einer, der sich einsetzt und eine Last hat für diesen weltweiten Auftrag. Ja, man kann es ja direkt, indirekt machen, man kann dafür beten oder hinter denen stehen, die so einen Auftrag ausführen. Okay, das gilt auch. Aber sind wir bereit, diesen Auftrag, den wir haben, das ist unsere Verantwortung heute, auszuführen? Israel versagte und wurde bestraft. Wir? Es gibt auch noch eine andere große Gefahr. Viele Menschen denken, da ja Israel gesündigt hat, da Israel Jesus abgewiesen hat, abgelehnt hat. Und deswegen wurden sie bestraft, ihr Tempel wurde zerstört, sie wurden in alle Länder der Welt verstreut. Okay, Israel ist nicht mehr da, ist nicht mehr aktuell. Die Gemeinde hat den Platz eingenommen. Wir kennen ja, das ist die Ersatztheologie. Aber in diesem wunderbaren Kapitel von Römer 11 sagt der Apostel Paulus, er warnt gerade vor dieser Tendenz. Er sieht einem voraus, was heute passiert. Römer 11, 18 und folgende. So rühme dich nicht wieder die Zweige, diese, die ausgebrochen wurde. Wenn du dich aber wieder sie rühmst, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel dich. Du wirst nun sagen, die Zweige sind ausgebrochen worden, auf dass ich eingepfropft würde. Recht, sie sind ausgebrochen worden durch den Unglauben. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott der natürlichen Zweige nicht geschont hat, dass er auch deine etwa nicht schonen werde. Ja, wir haben hier eine gewaltige Warnung. Gerade was heutzutage Tendenz ist, auch in den Gemeinden. Ich sehe es ganz viel in Argentinien, in Lateinamerika überhaupt. Ja, weltweit. Immer wieder mehr Prediger, Botschaften. Ja, Israel existiert nicht mehr. Hat keine Zukunft. Ist weg. Die Gemeinde hat diesen Platz eingenommen. Und dann vor allem die Verheißungen, die auf Israel bestimmt waren, die werden heute angewandt. Zum Beispiel, ich habe letztes Jahr in einer Bibelschule, eigentlich Theologische Universität, Theologie des Alten Testaments unterrichtet. Und dann habe ich dann einfach diese Gefahr auch aufgezeigt und habe meinen Schülern als Aufgabe gegeben, dass er einfach im Internet mal schauen sollte, Videos von Predigern, die genau das machen, das anwenden, was auf Israel bestimmt ist, das auf die Gemeinde anwenden. Oder Lieder, ganz viele, besonders von den neuen Liedern, die nehmen die Verheißungen, die für Israel bestimmt sind, und manchmal so ganz praktisch, gerade 5. Mose, ja, du wirst Kopf sein und nicht der Schwanz, du wirst die Vorherrschaft haben und nicht unten sein. Ach, das nimmt man gern für sich in Anspruch, ja, für die Gemeinde. Und ja, du wirst über alles herrschen. Oder diese andere Stelle da, 5. Mose 11, 24, 25, alle Orte, darauf eure Fußsohle tritt, sollen euer sein. Ja, preist den Herrn. Ich trete jetzt auf diese Stelle hier und hier, dieser Ort, Sindelfingen, den werde ich für Jesus gewinnen. Habt ihr das noch nie gehört? Vielleicht nicht über Sindelfingen, aber von Buenos Aires habe ich das schon so oft gehört. Aber es geht weiter, der Vers, interessant. Von der Wüste an, vom Libanon und den Euphratstrom bis an dem westlichen Meer soll euer Gebiet reichen. Ah, das ist Israel. Ah, komisch, dass das hier so steht. Im selben Kontext, aber es wird eben aus dem Kontext gerissen. Das ist die große Gefahr heute. Und das sehen wir in so vielen Gemeinden. Internet ist voll davon. Meine Schüler haben mir so viele Videos zugeschickt. Da habe ich gesagt, schick bitte die Minute, genau die Sekunde, weil ich konnte nicht alle Videos anschauen. Ja, Warnung. Ja, Warnung. Zwei Warnungen haben wir. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Ja, Israel morgen, die Wiederherstellung. Als erstes, die Wiederherstellung. Wenn wir wieder zu diesem Bild von Jona zurückgehen, dieser ungehorsame Prophet, der da ins Wasser geworfen wurde und in dieser Zeit diese Ungläubigen, die im Schiff waren, fingen auf einmal an, Gott zu loben und zu preisen. Sie merkten, da ist der allmächtige Gott. Sie erkannten ihn als Gott an. Okay, aber was geschah jetzt mit Jona? Er blieb da im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Er erkennt seine Schuld an und fleht zu Gott. Auf das hat Gott die ganze Zeit gewartet. Wieso hat er erst so lange 3 Tage gebraucht, ja? Aber Israel? 2000 Jahre sind sie schon im Meer der Nationen. Aber es wird der Moment kommen, wo sie den anerkennen werden, den sie zerstochen haben. Sie werden Buße tun. Und was geschieht dann? Oh, Römer 11 erzählt es uns. Jetzt werde ich den Vers 12 lesen. Wenn aber ihr Fall, der Fall Israels, der Reichtum der Welt und ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr ihre volle Zahl? Vers 15. Wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt geworden ist, was würde ihre Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Wenn Israel mal zum Herrn zurückkommt, das gibt die größte Erweckung aller Zeiten. Erinnert ihr noch bei Jona? Schlussendlich ging er. Er wurde ausgespuckt. Da wohl. Ja, am Ufer des Mittelmeers. Aber was liegt da gerade? Ach, Israel. Zufällig, ne? Aber okay. Er geht dahin, wo er hin sollte. Und ganz Ninive, die Hauptstadt dieses riesigen Reiches, bekehrt sich, tun Buße in Staub und Asche. Ja, die zukünftige Bekehrung Israels ist Fakt, Vers 26. Und also ganz Israel gerettet werde. Sacharja 12, Vers 10 hatten wir ja erwähnt, sagt das voraus. Hosea 6, Vers 2, nach 2 Tagen wird er uns lebendig machen, am 3. Tage wird er uns aufrichten, dass wir vor ihm leben. Ich könnte da so eine Parallele ziehen, ja, 2 Tage, ja, 2000 Jahre und dann gibt's eine Erneuerung und ein Lebendigwerden und dann ein Aufrichten des Millenniums. In der Ölbergpredigt, als Jesus von der Trübsal spricht, verspricht er ja auch die Wiederherstellung Israels. Von dem Feigenbaum lernt das Gleichnis. Der Feigenbaum, der damals vertrocknet wurde, er wird auf einmal wieder sprießen. Am Ende der Zeitalter. Wir sehen das. Ja? Wir sehen da eine
politische Wiederherstellung, nationale Wiederherstellung. Sie kommen in das Land zurück, sogar das Land wird ja erneuert, es blüht und sprießt überall. Und die geistliche Wiederherstellung sehen wir noch ganz klein. Aber sie ist schon da. Es fängt an zu sprießen, es kommt die Frucht. Israel kommt zum Herrn zurück. Es gibt eine Wiederherstellung. Und der Segen der Wiederherstellung, den werden wir dann erleben, so wie bei Jona. Zuerst diese Heiden im Schiff, aber dann eine riesige Weltstadt. Und in der Trübsal, die 144.000. Was die in der Macht des Heiligen Geistes bewirken. Millionen werden zum Glauben an den Herrn Jesus kommen in der Trübsal. Das von den Nationen. Hey, das ist so wunderbar. Segen der Wiederherstellung. Und wir wissen ja ganz genau, wie das von Israel dann geschieht. Ja? Israel wird die Hauptstadt sein. Ja? Das Land, von dem der Messias, der König, regieren wird, über alle Nationen. Sie werden ja zurückgeführt. Und wenn wir da so viele Prophezeiungen haben, dass sie weggeführt würden, wir haben genauso viele oder noch mehr, dass sie wieder zurückgeführt werden. Wird sich alles erfüllen. Ist Tatsache. Sie werden wieder eine Nation sein, sie werden Mittelpunkt der Nationen sein, sie werden über die Nationen herrschen, von Jerusalem aus wird geherrscht werden. Sie werden ein Segen sein für die ganze Welt. Der Tempel wird in Jerusalem sein. Und sogar im neuen Jerusalem sehen wir in den 12 Fundamenten, wir sehen Israel. Es hat Zukunft. Es hat einen gewaltigen Segen. Und ja, auch diesen Punkt müssen wir mit einer Anwendung schließen. Wenn Gott uns die Geschichte Israels etwas sagen will, dann ganz sicher, dass Gott barmherzig ist. Trotz allen Fehlern, die von Israel selber oder auch was von außen kam, was zerstört wurde, was kaputt gemacht wurde. 7. Oktober. Ja. Gott ist barmherzig. Und das nicht nur gegenüber Israel, sondern auch gegenüber uns. Auch wieder, wo ist die Anwendung hier? Was können wir für uns da sehen? Gottes Barmherzigkeit. Er ist treu, auch wenn wir untreu sind. Er fängt wieder neu an. Das sehen wir in so vielen Beispielen in der Bibel. Und Israel ist eines von ihnen. Was der Feind, was die Sünde kaputt gemacht hat, das kann Gott, will Gott wieder erneuern. Ich erinnere mich noch, einmal ging ich auf einen Jugendlichen zu. Ich bemerkte einfach, dass bei ihm nicht alles in Ordnung war. Und dann sagte ich, ich möchte mal mit dir reden. Und dann hat er mir gesagt, mit dir will ich nicht reden. Okay, dann wusste ich, dieses Gefühl sei ich bestätigt. Es ging ihm wirklich geistlich nicht gut. Einen Monat später, ruft er mich an, ich war gerade auf einer Reise, und weinend, ja, der war damals 22, 23, irgendwie sowas, und weinend ruft er mich an, Steffen, ich habe alles kaputt gemacht. Und dann erzählt er mir seine Geschichte, will keine Details nennen, aber alles um sich her hat er kaputt gemacht, zerstört durch Sünde. Eine Beziehung zu einem lieben Mädchen, seine Familie, sein Dienst in der Gemeinde, alles hat er zerstört. Als ich von der Reise zurückkam, habe ich mich mit ihm getroffen, stundenlang haben wir zusammen geredet. Er hat nur geheult, geweint und ja, sein Leben war kaputt. Um die Geschichte kurz zu machen, heute ist er in der Leiterschaft einer Gemeinde, dient den Herrn in wunderbarer Weise, ist ein Segen für ganz viele Menschen. Barmherzigkeit Gottes, nichts anderes. Ich weiß nicht, wie wir hier sitzen, ja. Vielleicht ist auch irgendetwas, wo der Feind Raum gewonnen hat. Bring's dem Herrn. Mach Buße. Er, der barmherzig ist, macht alles neu. Aber auch wenn die Sünde von außen kam, wenn der Angriff von außen kam, auf einer Teenie-Freizeit, nach einer Botschaft kommt eine 14-Jährige auf mich zu und sagt, du, ich muss unbedingt mit dir reden. Okay, wir haben uns da ein bisschen abseits hingesetzt, haben geredet. Da fing sie an zu weinen und hat erzählt, dass sie als kleines Mädchen sexuell missbraucht wurde von ihrem Cousin, der auf sie aufpassen sollte. Und bis zu diesem Zeitpunkt hatte sie das noch nie mit jemand geredet, das erste Mal, wo sie das erzählte. Und dann haben wir sehr lange geredet, wie eben ein Gott des Trostes auch das wieder gesund machen kann, heilen kann. Am Ende dieser Aussprache habe ich sie dann auch gefragt, ja, und was fühlst du für diesen Cousin? Ich hasse ihn. Okay, ja, ich habe gesagt, ich verstehe dich. Als du deine Geschichte erzählt hast, wurde es mir richtig heiß. Wenn ich den in der Nähe gehabt hätte, ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Aber die Sünde kam von außen, für die hast du keine Schuld. Und die kann Gott heilen und will heilen. Aber jetzt hast du eine persönliche Sünde. Du trägst jemand etwas nach. Du hast eine bittere Wurzel. Du hast jemand. Sie machte so große Augen. Aber dann sprach sie eins der schönsten Gebete, die ich je gehört habe in der Seelsorge. Sie bat den Herrn, erstens mal, dass er sie heilt, diese Wunden. Aber dann auch, sie bat den Herrn um Vergebung für diesen Hass, den sie gegen diesen Mann hegte. Und bat auch, dass der Herr hilft, ihr wirklich auch zu vergeben. Eine Woche später, ich blieb da im Kontakt mit ihr per WhatsApp, und eine Woche später schreibt sie mir: Stefan, du weißt nicht, was passiert ist. Dieser Cousin kam zu mir und bat mir um Vergebung. Das passiert sehr selten, dass jemand, der sexuell missbraucht, um Vergebung bittet. Es geht meistens leider weiter. Aber in diesem Fall war das so. Und im selben Moment, sagt sie mir, im selben Moment konnte ich vergeben. Und jetzt fühle ich mich leicht wie noch nie im Leben. Es vergingen Jahre, ich habe einen Kontakt verloren, sie hatte Handynummer gewechselt. Und dann treffen wir uns dann zufällig auf einer Jugendkonferenz. Sie war erwachsen geworden, kommt auf mich zu: Stefan, erinnerst du dich noch an mich? Du, Entschuldigung, dein Gesicht kommt mir bekannt vor. Das passiert mir leider sehr oft. Aber der Name, wo, wie, was, helf mir da ein bisschen. Ich bin die und die. Oh, ich habe dich noch auf meine Gebetsliste. Du, wie geht's dir? Ah, Stefan, du weißt nicht, was der Herr in meinem Leben getan hat. Weißt du noch, welche Bibelstelle du mir mitgegeben hast? Ja, 2. Korinther 1. Das gebe ich meistens solchen Leuten mit. Mit dem Trost, mit dem wir getröstet worden sind, ja, dieser durch den Vater alle Barmherzigkeit, mit dem Trost können wir dann auch andere trösten. Weißt du, was ich jetzt mache, sagt sie mir? Ich arbeite unter Straßenkinder, von denen die meisten sexuell missbraucht wurden. Das, was ich erlebt habe, als Leid, aber auch als Heilung Gottes, die Barmherzigkeit Gottes in Anspruch genommen habe, die Vergebung Gottes weitergeben konnte, das kann ich jetzt auch anderen beibringen. Der Herr gebraucht sie in einer herrlichen Weise. Gott hat seine Barmherzigkeit Israel gezeigt. Immer wieder neu. Und das wird auch seine Vollendung finden. Trotz der Fehler, trotz, dass sie jetzt noch nicht nach dem Messias suchen, generell gesagt. Er ist barmherzig. Er bringt sein Volk ans Ziel. Und für uns Gläubige, was heißt es? Philipper 1, Vers 6. Der in euch das gute Werk angefangen hat, der wird es auch vollenden. Amen, ja. Ach, das ist hier alles noch Baustelle. Aber ich habe einen großen Gott, der mit mir weitermacht. Preist den Herrn. Ja, da können wir nicht anders wie Paulus. Das Kapitel 11 von Römer sagen und schließen. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm, durch ihn, zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wir sagen Amen. Amen.